Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Wirklichkeit und die kosmische Illusion, Teil 3. Wir hatten in den ersten beiden Podcasts zu diesem Kapitel Wirklichkeit und die kosmische Illusion gesehen, dass die Theorie, dass nur das eine reine Sein, das ewige, beziehungslose, absolute, wirklich und alles andere unwirklich, eine Illusion ist, in eine Sackgasse führt. Dass sie die Frage unseres Daseins, warum existieren wir, warum existiert die Welt, das Universum, unbeantwortet lässt. Denn was uns selbst, was unsere eigene Existenz anbelangt, so sind wir in dieser Theorie als Teil der universalen Illusion ebenfalls eine Illusion. Und unser Dasein, unser Wirken in der Welt, jegliche Bemühung, jegliche Erfahrung, jegliches Sehnen, jegliche Idee von Fortschritt, von Evolution überhaupt, ist von vornherein unsinnig. Unsinnig, da illusionär und damit im eigentlichen Sinne nicht existent. Und auch das gesamte Universum, selbst das, was wir Gott nennen, wird zu einem Mythos, einem Märchen, einem Traumbild. Denn dieser sogenannte Gott ist ja ebenfalls nichts anderes als eine Art Spiegelung, eine Reflexion des allein Existierenden in dem, was wir als Maya bezeichnen. Und für unsere Erfahrungen, selbst für unsere höchsten spirituellen Erfahrungen, gilt dies ebenso. Die große Erkenntnis, die berühmte Aussage »I am that«, »Ich bin jenes«, ist dann schlichtweg idiotisch. Einfach deshalb, weil es dieses I, dieses individuelle Dasein oder Selbst überhaupt nicht gibt, sondern eben nur that. Und die ebenfalls grundlegende und sehr wesentliche Erfahrung des I am he, ich bin er, ist noch unsinniger, da es weder das Ich noch den Er gibt. Denn ohne wirkliches Universum gibt es auch kein wirkliches, bewusstes, ewiges, keinen Lord of the Universe, den Ishvara, kein kosmisches Selbst, kein universales, göttliches. Wir sehen also an diesem Punkt sehr schön, sehr klar, dass uns die Theorie der Illusion nicht wirklich und vor allem vollständig befriedigen kann. Man könnte sagen, dass sie den Knoten der Weltexistenz durchschlägt, statt ihn zu entwirren. Sie entschlüsselt das Rätsel unseres Daseins nicht wirklich. Oder anders gesagt, Illusionismus ist eine Flucht, ein Entkommen, keine Lösung. Und diese Flucht, die Flucht des Geistes, des Spirit aus der Welt, ist alles andere als ein tatsächlicher Sieg, eine wirkliche Befreiung. Denn es ist lediglich der Geist, der befreit wird, nicht die Natur. Von einer Erfüllung dieser Natur ganz zu schweigen. Zwar ist es so, dass wir durchaus eine Befreiung empfinden, die sogenannte spirituelle Liberation. Doch diese Befreiung berührt nur einen ganz bestimmten Teil unseres Daseins. Der Rest, unsere gesamte Natur, bleibt, wie sie ist. Sie ist quasi dazu verdammt, in der unwirklichen Wirklichkeit von Maya zugrunde zu gehen, darin zu verschwinden, ausgelöscht zu werden. Der Illusionismus schafft Einheit durch Eliminierung, Auslöschung. Wir aber suchen nach einer Einheit, die alle Erfahrung in der Wahrheit einer höchsten und alles versöhnenden Einheit umarmt und harmonisiert. Wir suchen nach einem höchsten Wissen, das auch den Urgrund und den Sinn unserer Unwissenheit versteht und sie gleichzeitig heilt. Hier an dieser Stelle müssen wir eine kleine Zäsur machen. Denn alles, was wir bislang betrachtet und in unsere Überlegungen und Schlussfolgerungen einbezogen haben, sind Konstrukte der sogenannten reinen Vernunft. Es sind mehr oder weniger Gedankenspiele, durchaus von individuellen Vorzügen und Abneigungen getrennt und damit in gewisser Weise objektiv, aber dennoch nicht mehr als Philosophie, ein metaphysisches Gebäude. Welchen Wert hat nun dieses Gebäude, wenn wir es in das Licht spiritueller Erleuchtung und Erfahrung halten? Hat es darin ebenfalls Bestand? Oder fällt es dann buchstäblich in sich zusammen, als künstliches Konstrukt, das der eigentlichen spirituellen Erfahrung widerspricht? Tatsächlich scheint das metaphysische Gebäude des Illusionismus, was den Abgleich mit der spirituellen Erfahrung anbelangt, auf einem deutlich festeren Grund zu stehen. Wenn das Mental still ist, wenn alle mentalen Konstrukte weichen, wenn wirklich alles Denken endet, wenn wir in das eintreten, was Sri Aurobindo in Savitri als das Selbst des Mentals beschreibt, ein Selbst, in dem jegliche Wahrnehmung von Individualität erlischt, wenn das dann spiritualisierte Mental den Kosmos und all seine Formen betrachtet, dann ist der Eindruck, dass all das eine Illusion ist, eine Illusion, die dem einen Selbstexistenten quasi aufgezwungen wurde, eine sehr machtvolle und vermeintlich endgültige Erfahrungswirklichkeit, eine absolute, alles andere transzendierende Realität. Jegliche Unwissenheit und auch jegliches Wissen verschwinden, gehen in ein reines Bewusstsein über, in einen Trancezustand einer reinen, überbewussten Existenz. Und selbst das Wort Existenz ist dann eigentlich schon viel zu konkret, zu begrenzt. Es gibt nur das zeitlose Ewige, das raumlose Grenzenlose, das absolute Absolute. Ein namenloser Friede, eine überwältigende, allein seiende Wonne. Doch wie überzeugend und endgültig diese Erfahrung auch sein mag, es ist nur eine Erfahrungswirklichkeit des Grenzenlosen, eine von vielen machtvollen und ebenso endgültig erscheinenden Berührungen des Göttlichen, des Absoluten, der höchsten Wirklichkeit. So wie der Weg, den wir beschreiten, ausgestaltet ist, wie die Natur des Weges, so auch die letztendliche Erfahrung, die Begegnung mit dem einen Höchsten, dem Unaussprechlichen. Und all diese Erfahrungen könnte man, jede von ihnen, als die letzte Erfahrung vor der endgültigen Erfahrung bezeichnen. Oder anders gesagt, all diese Erfahrungen sind Schritte, Eingangsportale, durch die die aufsteigende Seele die Grenzen des Mentals, auch des allerhöchsten Mentals, durchschreitet, um in das Absolute zu treten. An dieser Stelle müssen wir also nur noch klären, ob die Verwirklichungen des Vedanta und des Buddha, der Eintritt in die reine, unbewegte Selbstexistenz, oder das Nirvana des Individuums und des Universums, eine dieser sogenannten letzten oder vorletzten Erfahrungen ist, oder tatsächlich die allerletzte, endgültige. Die Erfahrung also, die wirklich alles transzendiert und die alle anderen Erfahrungen auslöscht, verschwinden lässt. Beide Realisationen, beide Verwirklichungen behaupten genau dies. Doch es gibt auch andere Aussagen, etwa die, dass man beide Verwirklichungen durchschreiten kann, über sie hinausgehen kann, dass man zum Beispiel durch eine noch größere Verneinung das Selbst in einem absoluten Nichtsein auslöschen kann oder dass man durch eine größere Bejahung über die zweifache Erfahrung eines kosmischen Bewusstseins auf der einen und eines Nirvana auf der anderen Seite hinausgehen kann, in eine größere und tiefere göttliche Vereinigung und Einheit, die diese Verwirklichungen in einer weiten, integralen Realität zusammenführt. Man sagt, dass es jenseits der Dualität und der Nicht-Dualität, dass es jenseits dieses vermeintlichen Gegensatzpaares etwas gibt, in dem beides sozusagen gehalten, getragen wird, in dem beide Erfahrungswirklichkeiten ihre jeweilige Wahrheit in einer eigentlichen Wahrheit finden, in einer Wahrheit, die jenseits von ihnen liegt. Und eben diese höchste Erfahrung, die die Wahrheit aller anderen Erfahrungen bestätigt und in sich enthält, die jeder Erfahrung oder Verwirklichung ihre eigene Absolutheit zugesteht und dabei gleichzeitig alles Wissen und alle Erfahrung in einer höchsten Wirklichkeit zusammenführt, die all dies in seine vollkommene Ganzheitlichkeit, Integralität führt, diese Erfahrungswirklichkeit könnte dieser eine letzte Schritt sein. Der Schritt, der sowohl die weiteste, erleuchtende und transformierende Wahrheit aller Dinge ist, als auch die höchste, grenzenlose Transzendenz. Hier nimmt alles seine wahre und eigentliche Bedeutung an, statt zu einer Illusion oder einem unverständlichen Mysterium zu werden. Alles, was ist oder nicht ist, zeigt sich als Wahrheit des Ewigen und Absoluten. Wenn wir diesen Standpunkt einnehmen, wenn wir von dort auf die verschiedenen Verwirklichungen und Erfahrungswirklichkeiten, auf die unterschiedlichen Philosophien und metaphysischen Gebäude schauen, dann sehen wir, dass alle Wahrheiten, auch die, die sich zu widersprechen scheinen, ihre Berechtigung haben, für sich selbst genommen gültig sind und dass sie lediglich einer Art Versöhnung in einer noch tieferen und weiteren, allumfassenden Wahrheit bedürfen, in einer Wahrheit, die diese einzelnen Wahrheiten bestätigt und die darüber hinausgeht. Und aus dieser Wahrnehmung, aus dieser neuen, erweiterten Schau können wir nun zwei Schlussfolgerungen ziehen. Wir könnten sagen, dass genau dies zeigt oder sogar beweist, dass all diese Wahrheiten und Erfahrungen relativ sind, dass sie vom Standpunkt, vom Wissen, von der Erfahrung des Einzelnen abhängen und damit im Grunde keine objektive Wahrheit besitzen. Dies wäre sozusagen die negative Formulierung. Oder aus der positiven und ganzheitlichen Perspektive: all diese verschiedenen Erfahrungswirklichkeiten und Philosophien sind ein Zeugnis, eine Manifestation der grenzenlosen Vielfalt des Grenzenlosen. Jede von ihnen erfasst einen Aspekt, einen kleinen oder auch umfassenderen Aspekt, berührt eine mehr oder weniger vollständige Erfahrungswirklichkeit dieses einen Höchsten. Und genau hier, an dieser Stelle, begegnen wir noch einmal der schon so oft zitierten Erfahrung von Unwirklichkeit. Denn wenn das Mental genau an diesen Punkt gelangt, wenn es beginnt wahrzunehmen, dass all diese einzelnen Wahrheiten nicht endgültig sind, wenn diese Realitäten plötzlich, man könnte sagen, verschwimmen oder unkonkret werden und in eine Weite und Ganzheitlichkeit treten, die noch nicht erfassbar ist, wenn all diese Wahrheiten in gewisser Weise abfallen oder in den Hintergrund treten, wenn sie quasi ziellos und unabhängig voneinander im mentalen Raum kreisen, dann muss dieses Mental, zumindest für eine gewisse Zeit, den Eindruck haben, dass all diese Dinge tatsächlich in ihrem eigentlichen Wesen nicht wirklich, nicht endgültig wahr sind. Sie sind einzelne Teile, Gebäude, die sich in einem leeren Raum bewegen und die nichts zu verbinden scheint. Eine Art Auflösung, ohne das noch tief verborgene Prinzip von wirklicher Vereinigung. Und wenn all dies dann auch noch zu verblassen beginnt, wenn die Reinheit einer absoluten Erfahrung alles zu überschreiben beginnt, dann fallen diese Bruchstücke von Wahrheit buchstäblich ab. Und was dann bleibt, ist das stille und unbewegte Absolute. Dort könnte dann in der Tat alles enden. Wenn das Bewusstsein nicht dazu berufen ist, wenn es nicht den Ruf empfängt, weiterzugehen, um dann all das, was es vorher zurückgelassen hat, auf andere Weise wieder aufzunehmen, es in einem neuen spirituellen Licht, in einer neuen spirituellen Schau zu sehen. Es mag dann, in diesem neuen Zustand, die Wahrheit aller Dinge in der Wahrheit des Absoluten entdecken, mag die Verneinung des Nirvana und die Bejahung des kosmischen Bewusstseins in einem einzigen Blick versöhnen, in einem Blick von etwas, das beides gleichermaßen ist. Wenn wir, so Sri Aurobindo, von den mentalen Ebenen in das Übermental, den Overmind, schreiten, dann ist die Schau oder die Wahrnehmung einer vielfältigen und vielseitigen Einheit die vorherrschende Erfahrung. Der Kosmos, das Universum, die gesamte Manifestation nimmt dann die Erscheinung einer einzigen machtvollen Harmonie an. Eine Harmonie, die immer vollständiger wird, je mehr sich die aufsteigende Seele der Grenze nähert, die das Übermental vom Supramental trennt. Der Grenze, von der sie die gesamte Existenz mit einem vollständigen Blick überschaut. Und wenn wir nun von dieser kleinen Anhöhe, die wir gerade erreicht haben, noch einmal ins Tal blicken, auf den Weg, den wir bislang zurückgelegt haben, dann wird uns klar, warum wir uns so ausführlich mit der Möglichkeit befassen mussten, dass all dies eine große kosmische Illusion ist. Denn genau diese Erfahrung zeigt sich extrem machtvoll am Ende der mentalen Spirale, an dem Punkt, an dem das Mental quasi bricht oder endet, im Selbst des Mentals, im Kanto »The Self of Mind« in Sri Aurobindos Savitri. Wenn wir aber an diesem Punkt bereit sind, wenn es dann noch möglich ist zu sehen, dass dies nicht das Ende ist, dann können wir diese kraftvolle, vermeintlich endgültige Erfahrung beiseite legen und uns dem eigentlichen Kern des Problems widmen. Denn dann besteht der eigentliche Gegensatz nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Illusion, mit dem Ziel einer Befreiung aus der Illusion in die Wirklichkeit, sondern zwischen Wissen und Unwissenheit und dem Prozess des Wachsens aus dieser Unwissenheit in das wirkliche Wissen. Was nun ist dieses wirkliche Wissen? Was ist Wirklichkeit überhaupt? Um uns dieser Frage zu nähern, müssen wir zunächst zwischen drei Dingen oder drei Wahrnehmungen unterscheiden. Zwischen der essentiellen Wirklichkeit, also der Wirklichkeit der Essenz, des Eigentlichen, der phänomenalen Wirklichkeit, also der Wirklichkeit der Form, der Erscheinung, die aus dieser Essenz hervortritt und sich darin gründet, und die Wirklichkeit, oder besser, die begrenzte und oft irreführende Erfahrung oder Wahrnehmung, die uns unsere Sinne und unsere Vernunft vermitteln. Ein sehr schönes Beispiel, um die letzten beiden, Wirklichkeit der Form und Erfahrung der Sinne, zu differenzieren, ist unsere Wahrnehmung der Erde, unseres Planeten. Die Wirklichkeit der Form ist ganz offensichtlich die einer Kugel und damit auch die einer quasi runden oder gekrümmten Oberfläche. Unsere Sinne aber nehmen die Erde als flach und damit als eine Scheibe wahr. Und beides hat in gewisser Weise seine Berechtigung, seine Wirklichkeit. Im täglichen Umgang, im praktischen Bezug zu Dingen, hier zur Erde, ist die Wahrnehmung der Sinne wesentlich, vordringlich, tonangebend. Und wir können diese Ebene von Wirklichkeit nicht einfach ausblenden oder gar verneinen. Darüber hinaus gibt es nun eine Wirklichkeit der Vernunft oder der Wissenschaft, die im Bereich der Form für diese Vernunft sozusagen steht. Diese Wirklichkeit stellt Formeln und Gesetzmäßigkeiten auf, die auf der objektiven, phänomenalen Wirklichkeit beruhen und den Prozessen, die wir darin beobachten. Die materiell-wissenschaftliche Vernunft geht dabei über die reine Wahrnehmung der Sinne hinaus und kreiert ihre eigene Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die zunächst objektiv und damit vollständig erscheint, es aber tatsächlich nicht ist oder es nur in dieser Ebene ist. Denn auch diese Wirklichkeit beruht auf einem persönlichen Standpunkt, hängt von der Position des Beobachters ab. Und der rein materielle Wissenschaftler mag dabei sehr wohl zu dem Ergebnis kommen, dass Materie allein wirklich ist, dass das Mental nur ein Ergebnis materieller Prozesse ist und dass der wirkliche Geist, Spirit, nicht existiert. Das Mental ist hier lediglich ein mehr oder weniger passiver Beobachter. Ein Beobachter einer davon unabhängigen materiellen Wirklichkeit. Es hat, wie auch jede andere möglicherweise vorhandene kosmische Intelligenz, keinen unmittelbaren Einfluss auf die materiellen Gesetzmäßigkeiten und Abläufe. Der Psychologe oder der Erforscher innerer Welten wiederum nimmt eine weitere Wirklichkeit wahr, eine Wirklichkeit, die im besten Sinne subjektiv ist. Hier ist das Mental nicht mehr der Beobachter, sondern das bestimmende Element. Es, unsere Gedanken und Glaubenssätze, formen und bestimmen unsere innere und darüber auch unsere äußere materielle Wirklichkeit. Das Mental ist nun grundlegend wirklich, Materie in gewisser Weise nachrangig wirklich. Und der eigentliche Geist, Spirit, ist auch hier unwirklich, da nicht konkret erfahren. Doch wir können auch an dieser Stelle noch weitergehen, weiter forschen. Wir können mit der Wahrheit des Selbstes und des Geistes in Berührung kommen, können eine wahrhaftige Bewusstseinsumkehr erfahren. Dann nehmen wir sowohl die subjektive Mentalwirklichkeit als auch die objektive materielle Wirklichkeit als sekundär, als nachrangig wahr. Wir sehen, dass beide Wirklichkeiten auf der Wahrheit des Selbstes und den Wirklichkeiten des Geistes beruhen. Und dann mögen uns diese nachrangigen Wirklichkeiten sehr schnell als unwirklich erscheinen. Doch diese Unwirklichkeit, oder besser die dann vorgenommene strenge Trennung zwischen Wirklichkeit auf der einen und Unwirklichkeit auf der anderen Seite, ist eine Realität, eine Wahrheit der Vernunft, des Mentals. Denn Trennung, Zerteilung, der Umgang mit dem Begrenzten als etwas Begrenztes, als von anderem eindeutig Unterschiedliches und in sich Vollständiges, ist seine Aufgabe, seine Raison d'être. Und diese Aufgabe, diese Wahrnehmung ist wichtig, damit wir in dieser Welt ganz praktisch wirken, handeln, überhaupt leben können. Was aber geschieht und was wir dann oft vergessen, ist, dass unser Mental diese Wirkweise dann auch auf Bereiche ausdehnt, die jenseits dieser Wirklichkeit liegen. Auf spirituelle Wirklichkeiten, spirituelle Erfahrungen. Diese spirituelle Wirklichkeit, das spirituelle Bewusstsein aber, ist in sich selbst ganz, ganzheitlich. Es umarmt alles, auch alle vermeintlichen Gegensätze, in einer einzigen, integralen Schau. Es sieht das Ganze in seiner spirituellen, wesenhaften Wirklichkeit und das Phänomenale, die Form, als eine Manifestation dieser Wirklichkeit. Und so nimmt eben diese phänomenale Wirklichkeit im spirituellen Bewusstsein eine andere Erscheinung an als in unserem gewöhnlichen, dem rationalen Bewusstsein. Sie hat eine tiefere Wirklichkeit, eine größere Bedeutung. Ihre Prozesse und Abläufe nehmen eine komplexere und auch viel subtilere Form an. Und unsere rationale Wirklichkeit, die Wirklichkeit, wie wir sie gewöhnlich wahrnehmen, erscheint dem spirituellen Bewusstsein als unvollständige, partielle Konstrukte. Konstrukte, die Elemente von Wahrheit und ebenso Elemente von Irrtum in sich tragen. Man könnte also durchaus sagen, dass diese Konstrukte sowohl wirklich als auch unwirklich sind. Doch die phänomenale Welt, die Welt der Formen an sich, ist dies nicht. Sie nimmt im spirituellen Bewusstsein eine andere Wirklichkeit an, eine spirituelle Wirklichkeit. Und alles Begrenzte, alles Endliche offenbart sich darin als Macht, als Bewegung, als Prozess des Grenzenlosen. Wir können an dieser Stelle also festhalten, dass ein spirituelles Bewusstsein oder ein ursprüngliches höchstes Bewusstsein ein Bewusstsein des Grenzenlosen ist. Integral, alles annehmend, alles umarmend, eine unteilbare, ganzheitliche Schau, die die Vielfalt, die sie aus sich selbst herausbringt, in einer einheitlichen, vereinigenden Wahrnehmung sieht, die die Essenz, das Wesenhafte der Dinge sieht und alle Formen, alle Bewegungen als Ausdruck dieses Wesenhaften, als Gestaltungen oder Ausgestaltungen seiner Seinsmacht. Was unser Mental, was unsere Vernunft als Gegensätze sieht, ist für das grenzenlose Bewusstsein, ist für die Logik des Grenzenlosen sozusagen komplementär. Es ergänzt sich. Das Begrenzte etwa ist dem Grenzenlosen nicht entgegengesetzt, sondern ein bestimmter Zustand dieses Grenzenlosen. Das Individuum ist nicht etwas vollkommen anderes als das Universale und Transzendente, sondern es ist eine Konzentration des Universalen, eine Auswahl davon. Und es ist in seinem Wesenhaften eins mit dem Transzendenten. Es gibt keinen Widerspruch in einer formlosen Essenz, die eine Vielzahl von Formen in sich trägt, in einem Zustand reiner Grenzenlosigkeit, der eine grenzenlose Bewegung stützt, in einer grenzenlosen Einheit, die sich in einer Vielzahl von Wesen, Aspekten, Mächten und Bewegungen Ausdruck verleiht. Wenn wir den Weltprozess, das Weltwerden des Grenzenlosen, wenn wir den Zeitprozess, das Zeitwerden des Ewigen, wirklich verstehen wollen, müssen wir unsere begrenzte Vernunft und unsere begrenzten Sinne hinter uns lassen und in eine weitere Vernunft, in eine spirituelle Wahrnehmung treten. In eine Vernunft, in eine Wahrnehmung, die mit dem Bewusstsein des Grenzenlosen und mit der Logik dieses Grenzenlosen in Berührung sind. Mit einer Logik, die nicht von Gedanken zu Gedanken schreitet, sondern von Seinszustand zu Seinszustand. Nun könnten wir an dieser Stelle immer noch einwenden, dass all dies eine Schau des kosmischen Bewusstseins und nicht des Absoluten ist. Wir könnten sagen, dass das Kosmische, das Universum und ebenso das Individuum allein deshalb unwirklich sind, weil sie das grenzenlose Absolute begrenzen oder zerteilen. Und es ist ja auch wirklich so, dass das Absolute nicht in irgendeiner Weise begrenzt sein kann. Allerdings müssen wir dann auch hier konsequent sein, die Sache klar zu Ende denken. Denn wenn das Absolute wirklich grenzenlos ist, dann kann es in absolut keiner Weise begrenzt werden, weder durch Form noch durch Formlosigkeit, nicht durch Vielfalt und auch nicht durch Einheit, nicht durch dynamische Bewegung und auch nicht durch einen Zustand von Unbewegtheit. Oder anders gesagt, wenn das Absolute Form annimmt, dann kann diese Form das Absolute nicht begrenzen. Vielfalt oder Vielheit kann es nicht zerteilen, Bewegung, Bewegtheit kann es nicht stören, Werden nicht verändern. Und dieses Prinzip hat auch in unserer materiellen Welt seine Entsprechung. Erde oder Lehm ist nicht durch die vielen Formen begrenzt, die aus ihr gemacht sind, die Luft nicht durch die Winde, die sich in ihr bewegen, das Meer nicht durch die Wellen, die an die Oberfläche treten. Und wenn unsere Sinne oder unser Mental den Eindruck haben, dass dies so sein könnte, dann ist der Eindruck falsch, ist die Wahrnehmung eine Illusion und nicht etwa das Grenzenlose oder das Begrenzte selbst. Beides, das Grenzenlose und das Begrenzte, beruhen also auf dem Absoluten, leiten ihre Existenz aus dem Absoluten ab. Eben dieses Absolute aber verschließt sich unseren Sinnen und auch unserer Vernunft. Es kann nur erfahren werden. Aber wie, wenn nicht durch unsere gewöhnlichen Instrumente? Sri Aurobindo betont, dass man sich dem Absoluten auf zweierlei Weise nähern kann. Durch eine vollkommene Verneinung alles Existierenden, als ob das Absolute sozusagen die höchste Nicht-Existenz, ein grenzenloses Nihil wäre, oder durch vollkommene Bejahung, die Bejahung aller grundlegenden Kräfte und Eigenschaften unseres Daseins, Kräfte und Eigenschaften, die ihre Erfüllung in absolutem Licht, absolutem Wissen, absoluter Liebe und Schönheit, in absoluter Kraft oder absolutem Frieden, in absoluter Stille finden. Oder man kann sich ihm ebenfalls in Form einer Bejahung durch ein Absolutum an Sein oder Bewusstsein, an Macht oder Wonne nähern. Oder durch eine höchste Erfahrung, in dem all diese Dinge in unaussprechlicher Weise eins werden. Tatsächlich ist es uns, dem Menschen, möglich, in einen solchen unbeschreibbaren Zustand einzutreten. Wir werden quasi in einen leuchtenden Abgrund von Existenz geworfen, in ein Überbewusstsein, das das Tor, das Eingangsportal zum Absoluten ist. Und man sagt uns, dass der nächste Schritt, der wirkliche Schritt ins Absolute, nur durch eine Verneinung des Individuums und des Kosmos getan werden kann. Tatsächlich aber muss das Individuum nur seine kleine getrennte Ego-Existenz verneinen, muss diese zurückweisen. Es kann sich dem Absoluten nähern, indem es seine spirituelle Individualität sublimiert, den Kosmos in sich aufnimmt und ihn transzendiert. Und selbst wenn es sich vollständig verneint, was ebenfalls möglich ist, dann ist es immer noch das Individuum, das über sich selbst hinausgeht und in das Absolute eintritt. Eine andere Möglichkeit ist, dass das Individuum sein eigenes Sein in einer Art Übersein oder höchstes Sein sublimiert, sein eigenes Bewusstsein in ein Überbewusstsein oder höchstes Bewusstsein, seine eigene und auch die universale Wonne in eine Überwonne oder höchste Ekstase. Oder es, das Individuum, tritt in das kosmische Bewusstsein ein, nimmt es in sich auf und steigt in einen höchsten Zustand von Manifestation auf, in einen Zustand, in dem Einssein und Vielheit in vollkommener Harmonie und Einklang sind, wo alles in jedem und jedes in allem ist und all dies in einem, ohne jegliche bestimmende Individuation oder Selbstwertung. Ob wir uns dem Absoluten durch eine höchste Verneinung oder durch höchste Bejahung nähern, dieses Absolute ist, wie Sri Aurobindo es formuliert, die unbeschreibbare Größe, das X in allem, was wir Existenz oder Nicht-Existenz nennen können. Alles überragend, alles unterlegend, in allem immanent und wesenhaft. Auch an dieser Stelle wird von verschiedenen Traditionen noch eine Unterscheidung getroffen, die den Gegensatz zwischen Wirklichkeit und sogenannter Unwirklichkeit noch einmal etabliert. Die Unterscheidung zwischen Sein und Existenz, also dem reinen Sein, Being, und all dem, was ist, was im weitesten Sinne Form oder Manifestation ist. Tatsächlich ist diese Unterscheidung, diese Wahrnehmung von Sein auf der einen und Manifestation auf der anderen Seite real. Aber sie führt nicht zwingend zu der Schlussfolgerung, dass das eine wirklich und das andere unwirklich ist. Denn dies wäre nur dann der Fall, wenn Existenz, wenn Manifestation eine Form von Nichtsein, Asat, wäre, wenn sie also aus einer vollkommenen Leere erschaffen würde. Wir aber gehen, nach allem, was wir bisher gesagt haben, davon aus, dass alles, was ist, die Form und auch die Substanz des Seins, Form und Substanz von Being ist. Form also von etwas Wirklichem, das dann naturgemäß auch selbst wirklich sein muss. konkret, wenn unser Selbst, unser Geist, Spirit wirklich ist, dann sind auch dessen Ausdrucksformen wirklich. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, all unsere verschiedenen Kräfte auf unterschiedlichen Ebenen und auch unser Körper, den dieses Selbst aus sich selbst, in sich selbst hervorbringt und den es gleichermaßen und gleichzeitig bewohnt. Zeitlose Ewigkeit und Zeitewigkeit sind zwei Aspekte des Ewigen und Absoluten. Beide sind wirklich, wenn auch verschiedene Grade von Wirklichkeit. Das, was im Zeitlosen nicht oder noch nicht manifestiert ist, manifestiert sich in der Zeit. Und alles, was in der Zeit existiert, ist in seinem eigenen Maße, in seinen eigenen Grenzen wirklich und wird durch das Bewusstsein des Grenzenlosen auch so gesehen. Denn die Manifestation, und das hatten wir bislang noch nicht in dieser Weise herausgestellt, gründet sich nicht nur auf dem reinen Sein, auf Being, sondern auch auf Bewusstsein und auf der Macht des Bewusstseins, verschiedene Bewusstseinsgrade anzunehmen, sich, wenn man es so ausdrücken will, zu skalieren, also auf einer Art Bewusstseinsskala verschiedene Zustände oder Frequenzbereiche, Vibrationsebenen anzunehmen. Selbst das vermeintliche Gegenteil von Bewusstsein, das sogenannte Unbewusstsein, ist ein Zustand von Bewusstsein. Ein Zustand, eine Ausdrucksmacht, in der das eigentliche Sein in einen Zustand von Nichtmanifestation geworfen wird. Diese Nichtmanifestation erscheint uns auf den ersten Blick als Nicht-Existenz, und doch ist es ein Zustand, aus dem alles entsteht. Ein Boden, ein Etwas, ein unendlicher Ozean. Und genauso ist es mit dem Überbewusstsein. Es ist nichts anderes als Bewusstsein, das in einen Zustand absoluten Seins sozusagen aufgenommen wird, darin absorbiert wird. Jegliches Bewusstsein von Existenz, von Sein, von Werden, alles Wissen, alle Selbstschau, alle Seinskraft scheinen aus diesem, man könnte sagen, Urzustand herauszutreten oder darin aufzutauchen. Und dieser Vorgang, das Heraustreten oder Auftauchen, mag uns dann als sekundäres Phänomen erscheinen, als eine nachrangige Wirklichkeit, in Abgrenzung zur ursprünglichen, eigentlichen Wirklichkeit. Es gibt aber einen Zustand und damit auch eine Wahrnehmung oder Schau, in dem das ewige Sein und die ewige Bewusstseinskraft vereint, untrennbar eins sind. Dies ist der Zustand des höchsten Ishvara, und seine Seinskraft ist die Dynamis des Absoluten. Das alles geht schon sehr weit, sehr tief, und doch haben wir eine Frage bislang nicht wirklich abschließend beantwortet, die Frage der tatsächlichen Natur von Unwirklichkeit. Denn Unwirklichkeit existiert, ist eine unleugbare Tatsache. Und wenn wir sagen, dass all dies Brahman ist, dass alles Wirklichkeit ist, dann müssen wir dieses Unwirkliche im Wirklichen etwas eingehender betrachten. Zunächst einmal können wir sagen, dass, und das haben wir ja festgestellt, das Unwirkliche nicht ein Element, eine Tatsache des Seins als solches ist. Denn alles, was ist, ist auch wirklich, da es aus dem Wirklichen stammt, daraus hervortritt. Daraus folgt nun quasi im Umkehrschluss, dass Unwirklichkeit, da es keine Form des Seins ist, etwas mit Bewusstsein zu tun haben muss. Oder anders gesagt, Unwirklichkeit muss ein Wirken oder eine Formation von Bewusstsein sein. Und hier haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Wir könnten sagen, dass das Bewusstsein an sich bereits unwirklich ist und es mit einer ursprünglichen kosmischen Illusion, mit einer illusionären Maya gleichsetzen. Dieses Denkmodell hatten wir allerdings nach ausführlicher Betrachtung schon verworfen. Die zweite Option besteht darin, dass es innerhalb des Bewusstseins eine Macht, eine Wirkweise gibt, die Unwirklichkeiten kreiert oder die Dinge als unwirklich erscheinen lässt. Und diese Macht ist Unwissenheit, Ignorance. Wo beginnt nun diese Unwissenheit und damit die Unwirklichkeit? Wo endet sie? Was ist ihre Ursache? Und was geschieht, wenn beides, Unwissenheit und Unwirklichkeit, verschwinden? Wenn wir die Welt, in der wir leben, wenn wir die Welt der Unwissenheit, diese Welt von beständigem Wandel, von Geburt und Tod, von Enttäuschung und Leid als unwirklich annehmen, dann kann es auf den ersten Blick nur eine Schlussfolgerung geben. In dem Moment, in dem die Unwissenheit verschwindet, verschwindet auch die Welt, die Wirklichkeit, die diese Unwissenheit erschaffen hat. Oder, alternativ und bevor dies geschieht, wir als Individuen verlassen diese Welt, ohne dass wir irgendwann wiederkommen. Denn welchen Sinn einer individuellen Existenz gäbe es sonst? Dieses Ergebnis, diese Sichtweise ist in der Tat dann zwingend, wenn unsere Unwissenheit tatsächlich ganz und gar Unwissenheit sein würde, ohne jedes Element von Wahrheit und von wirklichem Wissen. Genau dies aber ist nicht der Fall. Unser Bewusstsein ist eine Mischung aus Wahrem und Falschem. Und das Wirken, die Schöpfungen dieses Bewusstseins sind deshalb keine reine Erfindung, sind keine reinen Luftschlösser, imaginäre Strukturen, die sich ins Nichts auflösen. Sie sind immer ein Gemisch aus Wirklichem und Unwirklichem. Oder genauer, sie sind eine Art halbes Verstehen, ein halber Ausdruck des Wirklichen. Was genau, und diese Frage ist nun für uns sehr wesentlich, ist nun die Rolle von Unwissenheit in diesem Gemisch? Da jedes Bewusstsein gleichermaßen eine Kraft ist, eine potenziell schöpferische Kraft, kreiert oder erschafft auch die Unwissenheit. Und sie kreiert und erschafft naturgemäß entlang ihrer eigenen Natur. Ihre Schöpfungen, das, was sie manifestiert, ihr Wirken, der Einsatz ihrer dynamischen Energien, sind unwissend und damit offen für Irrtum. In gewisser Weise fehlgeleitet, in jedem Fall begrenzt. Sie sind, zum Teil, durchaus ein Ausdruck des ursprünglichen Seins, des ursprünglichen Bewusstseins, der ursprünglichen Seinsseligkeit und zu einem anderen Teil deren Verkleidung, eine oft dunkle, vollkommen undurchsichtige Verkleidung. Entscheidend ist nun, ob dieser Status quo, diese Vermengung von Wissen und Unwissenheit, dauerhaft und unveränderbar ist oder ob er dies nicht ist. Wenn unsere Welt sich tatsächlich immer nur im Kreis dreht, wenn irgendeine Form von Unwissenheit der Ursprung aller Dinge und allen Wirkens hier in dieser Welt ist, wenn diese Unwissenheit nicht nur ein vorübergehender Zustand oder eine Voraussetzung für irgendetwas anderes ist, dann kann das Ende der individuellen Unwissenheit nur eintreten, wenn das individuelle Wesen oder Sein das Weltwesen oder Weltsein verlässt. Und das Ende der kosmischen Unwissenheit wäre dann gleichbedeutend mit dem Ende der Welt, dem Ende des Weltseins. Wenn aber das Weltsein und auch das individuelle Sein nicht mehr oder weniger statisch ist, sondern sich auf einem evolutionären Prinzip gründet, wenn also unsere Unwissenheit tatsächlich ein Halbwissen ist, das sich zum wirklichen Wissen hin entwickelt, dann wäre das Ergebnis ein ganz anderes. Eine spirituelle Evolution des Individuums im Weltsein statt Weltflucht und eine größere, weitere, wahrere Manifestation in der universalen Schöpfung. Wir bewegen uns also nun langsam von der Vorstellung und Erfahrung von Unwirklichkeit zu dem aktuell noch unklaren Begriff von Unwissenheit. Und bevor wir uns damit dann im nächsten Kapitel ausgiebig befassen, müssen wir noch eine Facette von Unwirklichkeit aufgreifen und in den richtigen Kontext stellen. Eine Facette, eine Wahrnehmung von Unwirklichkeit, die auf der Sichtweise unseres pragmatischen Mentals beruht. Denn dieses pragmatische Mental, unser gewöhnliches Mental, nimmt Dinge als Tatsachen oder eben Nicht-Tatsachen wahr. Alles, was wir sehen, erfassen, nachweisen und beweisen können, all die vielen Dinge, Kräfte und Bewegungen des irdischen Daseins und des materiellen Universums, sind real. Alles andere ist irreal, unwirklich. Dieses pragmatische Mental übersieht dabei jedoch, dass die materiell-physische Welt und damit die materiell-physischen Wirklichkeiten nur ein Teil der gesamten Schöpfung, der gesamten Manifestation sind. Es übersieht, dass es darüber hinaus auch eine Ebene von Möglichkeiten gibt. Möglichkeiten, die noch nicht in der materiellen Welt verwirklicht sind, die aber dennoch existieren. Tatsächlich sehen wir in der Manifestation der Zeit, in der Evolution, dass immer wieder neue Wirklichkeiten auftreten, hervortreten, die es vorher nicht gab oder zu geben schien. Und daran erkennen wir, dass es ganz offensichtlich Wahrheiten oder Wirklichkeiten gibt, die eine Zeit lang hinter dem materiellen Vorhang warten, um sich zu gegebener Zeit hier auf der Erde oder im Universum zu manifestieren. Wahrheiten, Wirklichkeiten, die, zumindest aktuell noch, supraphysischen Welten angehören, die also nicht verwirklicht, aber doch wirklich sind. Unser pragmatisches Mental hingegen besteht auf seiner Gewohnheit, nur das als wirklich zu betrachten, was aktuell, gerade jetzt, hier im Universum, auf der Erde wirklich ist, also manifestiert ist. Alles andere ist für es unwirklich, irreal. Wir müssen, wenn wir uns dem Phänomen der Unwissenheit widmen, daher immer im Auge behalten, dass das, was unser gewöhnliches Mental als unwirklich ansieht, tatsächlich keine Unwirklichkeit ist, sondern lediglich etwas Unverwirklichtes. Dass also diese vermeintlich unwirklichen Dinge nicht tatsächlich unwirklich sind, sondern nur eine aktuell noch nicht offenkundige oder bekannte Tatsache. Ähnliches gilt auch für unser spekulatives Mental, das über Unwirklichkeit und Wirklichkeit sinnieren kann, das aber, wenn es dies tut, ebenfalls einem grundlegenden Irrtum über die eigentliche Natur von Wirklichkeit unterliegt. Diese, man könnte sagen, sekundären Phänomene, diese mehr oder weniger äußeren Gebilde und Strukturen, müssen wir beiseite legen, wenn wir ins Zentrum des Problems vorstoßen wollen, wenn wir den Kern des Problems erfassen und den Knoten wirklich lösen wollen. Denn die eigentliche Frage ist nicht die unserer persönlichen, individuellen Wahrnehmung, also die Frage, woher unsere eigene, subjektive Unwissenheit stammt, sondern wir müssen erkennen und wissen, wie Unwissenheit überhaupt zustande kommt. Wo der Urgrund der universalen, der kosmischen Unwissenheit liegt. Wie sie zustande gekommen ist, welchen tiefen, eigentlichen Sinn sie hat. Anders gesagt, wir müssen das Rätsel lösen, wie und warum ein ursprüngliches höchstes Bewusstsein, das Wirklichkeit als Ganze und Ganzes sieht, zu etwas geworden ist, das in jeder Beziehung begrenzt ist und das entweder eine unvollständige und unvollendete Schöpfung ist oder eine dynamische kosmische Bewegung, die sich auf ewig im Kreis dreht, in einem ewigen Zyklus von beständigem und am Ende sinn- und bedeutungslosem Wandel. Und dieses Rätsel wird noch rätselhafter, wenn wir uns bewusst machen oder wenn uns bewusst wird, dass unsere materielle Welt und damit auch unsere Unwissenheit ganz offensichtlich nicht aus einem ursprünglichen Sein oder Bewusstsein entstanden ist, sondern aus dem vollkommenen Unbewusstsein, aus einem, so scheint es jedenfalls, Nichtsein, buchstäblich aus dem Nichts. Wir stehen also nun einem neuen Mysterium gegenüber, nicht mehr dem Rätsel einer vermeintlich ursprünglichen, grundlegenden Illusion, sondern dem Rätsel des Ursprungs von Unwissenheit und Unbewusstsein. Wie konnte ein grenzenloses Bewusstsein, eine grenzenlose Kraft von ganzheitlichem Sein, von Allsein, in diese Begrenztheit und Geteiltheit treten oder dazu werden? Wie ist dies überhaupt möglich? Und wenn es möglich ist, warum geschah es? Und konkreter, wie verhalten sich Wissen auf der einen und Unwissenheit auf der anderen Seite zum ursprünglichen Bewusstsein, zum Überbewusstsein? Ein schönes, neues und wunderbar weites Spielfeld, dem wir uns dann beim nächsten Mal widmen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Das Wissen und die Unwissenheit, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.